RD.
Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения.
Kreml-Chef Putin hat sich zur möglichen Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine geäußert. Er sagt, falls NATO-Truppen dort auftauchen würden, insbesondere dann, wenn dort noch Militäroperationen stattfinden, dann würde Russland die westlichen Soldaten als legitimes Angriffsziel sehen. Was Putin noch zum Krieg und zu Verhandlungen zu sagen hatte, darüber sprechen wir gleich.
Wir blicken aber auch auf den Gaza-Krieg. Verübt Israel einen Völkermord? Welche Positionen gibt es in der Diskussion darüber?
Und die libanesische Regierung berät heute über eine Entwaffnung der Hisbollah-Miliz.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 5. September um 16 Uhr. Ja, gestern hatte die Koalition der Willigen in Paris getagt, also die Vertreterinnen und Vertreter von 35 Staaten, die die Ukraine unterstützen. Dabei ging es um Zusagen, wer welche Beiträge leisten könnte, wenn eine Waffenruhe in der Ukraine gesichert werden soll. Darüber haben wir heute Morgen in der Ausgabe hier im Podcast schon berichtet. Jetzt gibt's eine Reaktion aus Moskau, Klaas.
Ja, genauer gesagt aus Wladiwostok, ganz im Osten Russlands. Da ist Kreml-Chef Putin beim Wirtschaftsforum aufgetreten. Wir haben ihn am Anfang schon gehört. Eigentlich wollte Putin dort nur über ökonomische Fragen sprechen, hat sich dann aber doch auch zu der Diskussion über Sicherheitsgarantien für die Ukraine geäußert.
Das klang ja schon nach einer Drohung. Westliche Truppen sind ein legitimes Ziel, das hat Putin gesagt.
Ja, zumindest solange es noch keine Waffenruhe gäbe, so hat Putin das ja eingeschränkt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt stehen ja europäische Bodentruppen in der Ukraine gar nicht zur Debatte. Weiter hat Putin dann aber auch betont, wenn es denn wirklich zu einem langfristigen Friedensabkommen käme, wäre die Militärpräsenz ja gar nicht nötig. Also das ist so die Argumentation. Und dann hat Putin noch angefügt, das sei jetzt alles zum Thema. Aber danach hat er dann doch weitergesprochen. Und worüber, das fasst unser Korrespondent Björn Blaschke aus Tiflis zusammen.
Eine EU-Mitgliedschaft des Landes halte er für unproblematisch. Sicherheitsfragen sind eine andere Sache. Jedes Land hat das Recht, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Aber solche Fragen werden nicht ohne Rücksicht auf die Sicherheit Russlands beantwortet. Denn es gibt eine allgemeine Regel, die in europäischen Dokumenten zum Ausdruck kommt und festgehalten ist. Die Sicherheit eines Landes kann nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gewährleistet werden. Kurz gesagt, und so auch von Putin immer wieder betont, weder westliche Militärkontingente in der Ukraine noch eine NATO-Mitgliedschaft des Landes kommen für ihn in Frage. Aber jenseits dessen und nach Überwindung anderer Hindernisse sei er ja gesprächsbereit. In diesem Zusammenhang lud Putin den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ein. Ich sagte, ich bin bereit, bitte kommen Sie. Wir werden auf jeden Fall für Arbeitsbedingungen und Sicherheit sorgen. 100%ige Garantie. Ich wiederhole noch einmal, wenn sich jemand wirklich mit uns treffen möchte, sind wir bereit. Der beste Ort dafür ist die Hauptstadt der Russischen Föderation, die Heldenstadt Moskau. Ein Angebot, das Putin Zelensky unlängst schon in China unterbreitete, was es allerdings nicht vertrauenswürdiger macht. Wahrscheinlich hat Zelensky auch deshalb abgelehnt.
Also, wir halten mal fest, die Verhandlungen für ein Ende des Krieges haben bisher kein Ergebnis gebracht und Putin bewegt sich weiterhin nicht wirklich. Dann schauen wir jetzt auf den Gaza-Krieg. Die israelische Armee hat die Offensive nochmal ausgeweitet und hält nach eigenen Angaben schon große Teile von Gaza-Stadt besetzt. Gerade weil dieser Krieg einfach immer weitergeht, wird in der öffentlichen Diskussion immer öfter kontrovers diskutiert. Ist das, was Israel da macht, ein Völkermord? Die UN sprechen von einer Hungersnot. Die Menschen werden immer wieder innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Es sollen 90% der Wohnhäuser schon zerstört sein. Nach palästinensischen Angaben sind rund 64.000 Menschen getötet worden. Wahrscheinlich liegt die Zahl noch höher. Also ich persönlich finde vor allem nach dem Großangriff auf Gaza-Stadt plausibel, dass zumindest einige der offiziellen Kriterien für einen Genozid erfüllt sind.
Naja, wobei man schon sagen muss, dass das Thema wirklich sehr komplex ist. Und man muss als erstes auch mal sehen, dass der Krieg von Israel ja damit legitimiert wird, dass es sich selbst gegen die Hamas verteidigen musste. Die hat ja am 7. Oktober 2023 ein Massaker an 1200 Menschen verübt, vor allem jüdischen Israelis und Zivilistinnen und Zivilisten. Und da könnte man durchaus auch in diesem Fall von einem Genozid sprechen. Wichtig ist für die juristische Definition nicht unbedingt die Zahl der Getöteten, sondern die Vernichtungsabsicht. Das ist sozusagen das wichtigste offizielle Kriterium dieser Völkermordkonvention von 1948.
Okay. Aber in der Praxis geht es ja doch gegen die Zivilbevölkerung in Gaza. Ich meine, auch in Israel gibt es zum Beispiel Stimmen von israelischen Ex-Militärs, dass die Hamas ja nun keine strategische Bedrohung mehr ist. Und von rechtsextremen israelischen Regierungspolitikern sind so Äußerungen zu hören, die auf eine Vernichtungsabsicht ja eindeutig hindeuten, also die Vernichtung der Palästinenser.
Ja, tatsächlich bewertet der Internationale Gerichtshof, IGH, diese Aussagen auch in diesem Sinne. Dort hatte Südafrika kurz nach Beginn des Krieges schon wegen eines Genozids gegen Israel geklagt. Und genauer spricht der IGH von einem plausiblen Verdacht, dass einige Klauseln der Genozidkonvention der UN von 1948 verletzt seien, eben durch diese Äußerungen eben unter anderem von rechtsextremen israelischen Regierungspolitikern. Aber wegen Völkermordes oder Genozid verurteilt haben die Richter Israel als Staat nicht. Es gibt hier erstmal nur Eilentscheidungen und man muss auch sagen, das Hauptverfahren zur Genozidfrage, das könnte sich noch Jahre hinziehen.
Okay, aber da gibt's halt auch noch die Haftbefehle gegen den israelischen Premier Netanyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant.
Das stimmt, aber die kommen von einem anderen Gericht, das man nicht mit dem IGH verwechseln sollte, obwohl es so ähnlich klingt. Diese Haftbefehle, die kommen vom Internationalen Strafgerichtshof. Und die Tatbestände sind da Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und auch hier ist tatsächlich nicht der Tatbestand Genozid. Also Netanyahu und Gallant haben Haftbefehle bekommen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Okay. Diese Vorwürfe machen für mich auch deutlich, wie unerträglich die Lage für die Menschen ist, die im Gazastreifen leben. Da könnte man ja sagen, dass das von internationalen Gerichten sozusagen ja amtlich bestätigt ist, oder?
Ja, das könnte man. Und ich habe diese Woche einen Artikel der Journalistin Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Und sie weist eben auch darauf hin, dass die Völkermordkonvention die Unterzeichnerstaaten, und dazu gehört eben auch Deutschland, dazu verpflichtet, bereits einzuschreiten, wenn ein Völkermord droht oder gerade dabei ist, sich zu entwickeln. Und dahinter steckt die Idee, eben ein Verbrechen zu verhindern oder zumindest zu stoppen, bevor es vollendet ist.
Und der Gaza-Krieg findet ja immer noch statt. Ja. Also selbst wenn es kein Genozid sein sollte, sondern in Anführungsstrichen nur auf dem Weg dahin, finde ich das schon furchtbar genug, ehrlich gesagt.
Ja, also schrecklich für die Zivilbevölkerung ist es dort ohnehin und das bestreitet ja auch die Bundesregierung nicht und die ist ja ein enger Verbündeter von Israel.
Okay, dann machen wir mal hier einen Break. Ein anderer Krieg im Nahen Osten war der zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon, dem Land, an das Israel im Norden grenzt. Dort gibt es ein Abkommen über eine Waffenruhe, aber die ist ziemlich wackelig, oder?
Ja, also der Krieg, die israelischen Luftangriffe, zum Beispiel auf die libanesische Hauptstadt Beirut, das ist vorbei. Aber die israelische Armee greift immer wieder Hisbollah-Stellungen an, hält auch noch ein paar Stellungen im Libanon. Und Israel fordert, dass die eben von Iran unterstützte Miliz Hisbollah entwaffnet wird. Das ist ein Schritt, der auch in einer Waffenstillstandsvereinbarung verabredet ist, aber bisher nicht umgesetzt wurde. Und heute gab es dazu eine Sitzung des libanesischen Kabinetts, beziehungsweise gibt es gerade noch. In der Zeit, in der wir hier gerade den Podcast aufzeichnen, findet die wohl noch statt. Die Regierung will da eben über einen Plan zur Entwaffnung der Hisbollah beraten.
Warum ist die Hisbollah denn bisher noch nicht entwaffnet?
Ja, das müsste die reguläre Armee des Libanon machen und die ist in diesem Land voller Spannungen eigentlich notorisch schwach. Und hinzu kommt, dass die Hisbollah ja nicht nur eine Kampftruppe ist, sondern im Libanon auch eine politische Partei bzw. einen politischen Arm hat und da schon lange die Politik in dem Land mitbestimmt. Und für die Bevölkerung hat sie auch Aufgaben von sozialer Fürsorge übernommen. Durch den Krieg mit Israel, das hat ja praktisch das gesamte damalige Führungspersonal der Hisbollah getötet, ist die Miliz stark geschwächt. Und auch die Macht im Hintergrund, Iran, der Erzfeind Israels, ist momentan in keiner starken Position. Da gab es ja auch einen kurzen Luftkrieg mit Israel, außerdem im Juni die Schläge der USA gegen das iranische Atomprogramm.
Du meintest ja eben, die Sitzung läuft noch in Beirut. Deswegen kannst du mir wahrscheinlich auch nicht sagen, ob es schon Entscheidungen gibt. Aber meinst du, die Regierung kann sich durchsetzen?
Also die neuesten Meldungen, die wir jetzt hatten, bevor wir hier ins Studio zur Aufzeichnung von dem Podcast gegangen sind, waren, dass die schiitischen Minister, die also auch mit der Hisbollah verbündet sind, beziehungsweise von der Bewegung, die zusammen mit der Hisbollah immer im Libanon auftritt, diese Regierungsmitglieder haben im gewissermaßen aus Protest gegen diesen Plan der Entwaffnung den Kabinettssaal verlassen.
Okay.
Die Sitzung wurde fortgesetzt oder ist im Moment noch dabei stattzufinden, aber eine Entscheidung wird vertagt werden. Das ist der aktuelle Stand.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Klaas Christoffersen aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Interesse.